nur, wenn du beide Seiten der Medaille regelmäßig adäquat förderst und forderst, kommst du zum Thema Longevity. Also das, was wir, glaube ich, löschen müssen von der Pestplatte, ist, dass man sagt, im Alter brauche ich weniger Schlaf. Das ist Quatsch. Mhm. Es gibt immer noch ein paar, die irgendwann mal in den 80er Jahren gehört haben, dass Muskelkater eine Ansammlung von Laktat ist. Und das ist mittlerweile widerlegt. Übertraining dagegen ist ein ernstzunehmendes Problem. Mhm. Denn der Endpunkt des Übertrainings ist ein Zusammenbruch auch des Immunsystems. Und das heißt, wir werden nicht nur, uns geht es nicht nur schlecht, sondern wir werden auch richtig krank. Wir testen nicht mehr, weil der Test kostet ja irgendwie fast 70 Euro. Und für 70 Euro kriegst du echt, schon viel Nahrungsergänzung. Ja. Und wenn die Wahrscheinlichkeit eh irgendwie 98% ist, dass dein Wert schlecht ist, dann kannst du auch das Geld gleich in das Supplement investieren. Ja.
Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo und willkommen zurück zu unserem Podcast Beyond Lifespan. Heute zum zweiten Mal mit unserem fantastischen Gast Dr. Lutz Graumann, Ernährungsmediziner, Sportmediziner. Und wir hatten das Vergnügen schon zusammen über Performance zu sprechen. Wie können wir unsere Leistung steigern, sowohl im Spitzensport, aber auch bei den Breitensportlern, und haben uns da schon ganz köstlich darüber unterhalten, wo hier die Stellschrauben liegen. Und ein ganz wichtiger Punkt von dir, Lutz, war, wo eigentlich wirklich viel möglich ist, wo echt bei sowohl den Profis als auch bei den Amateuren meistens noch sehr viel Luft nach oben ist, ist einfach die Regeneration. Und heute sprechen wir daher über Work Hard, aber Recover Harder. Ich komme gerade selber aus einer interessanten Phase hier in München. Hatte ich die Ehre, als ärztlicher Leiter gemeinsam mit der Firma Recover Society in München eine Praxis aufzuhaben während der Oktoberfestzeit, wo wirklich genau das Motto war. Also Recover Harder sozusagen, wie kann man die Recovery steigern? Natürlich in der Oktoberfestzeit in München ein ganz großes Thema. Ja. Das ist meistens jetzt nicht vom Sport hier geprägt gewesen, aber vielleicht von anderen sportlichen Aktivitäten in diversen Bierzelten. Aber wie gesagt, das habe ich gerade hinter mir. 18 Tage, ganz intensive Sache. Sehr spannend. Und daher bin ich gerade auch selber gerade im wirklich Recovery-Mindset drinnen und habe jetzt noch im letzten Podcast wirklich von dir noch einmal mitgegeben gekriegt, wie wichtig die Recovery ist. Und daher bin ich besonders gespannt heute, dass wir zwei noch einmal sprechen über, wie kann ich meine Recovery verbessern. Deswegen meine erste Frage gleich direkt zum Einstieg. Kein Fortschritt ohne Erholung. Welche Rolle spielt die Regeneration deiner Meinung nach, jetzt vielleicht im Sport, aber auch sonst in unserem täglichen Leben?
Du hast tatsächlich zwei Seiten einer Medaille, die nicht voneinander trennbar sind. Du hast das Themenfeld der Belastung und du hast die Kehrseite, die die Erholung darstellt. Und nur wenn du beide Seiten der Medaille regelmäßig adäquat förderst und forderst, kommst du zum Thema Longevity. Und wenn du beide Seiten nicht beherzigst, wird es nichts mit Longevity. Mhm.
Klar, wir haben in der vorigen Folge schon gesprochen über die Balance aus Homöostase
und Hormesis.
Dem Zell-Sparring oder dem Sparring, dem wir uns unterwerfen müssen, damit wir auch hier ordentliche Leistung abliefern können, zellulär, aber natürlich auch als Gesamtorganismus. Und da ist jetzt sozusagen die Frage, welche physiologischen Prozesse laufen eigentlich bei der Regeneration im Körper ab, also zellulär und auf Organebene.
Ja. Du hast ja gerade schon von deinem Beispiel des Oktoberfests Recovery gehört. Ja. Und da muss man ja sagen, dass das, was ihr gemacht habt, ist ja wahrscheinlich eine Ableitung aus dem Spitzensport. Weil das Nummer eins, was ihr gemacht haben werdet, ist Flüssigkeit wieder auffüllen, die durch die Diurese nach dem übermäßigen Alkoholkonsum einfach verloren gegangen ist.
So ist es, genau. Es war unser erster Stopp. Wir hatten 4 Stationen dort. Das erste war tatsächlich eine Infusionstherapie, ein bisschen unterschiedlich in der Präparation. Vor- und Nachwiesen hatten wir verschiedene Programme, aber du hast vollkommen recht, klar, die Flüssigkeitssubstitution war hier sicher der ganz wichtige Eckpfeiler in unserem ersten Stopp hier in dieser Recovery-Praxis.
Genau, das heißt also Nummer eins ist oftmals dann, kann man sagen, vereinfacht ist Hydration Management. Mhm, das heißt, das, was ja auch beim Sport verloren geht, durch Schweiß, durch Pieseln auch in der Nacht, ist tatsächlich einfach, dass Flüssigkeit aus dem Körper rausgeht und die müssen wir wieder auffüllen. Und beim Sport sagen wir, um die Regeneration so optimal wie möglich ablaufen zu lassen, versuchen wir, das Delta festzustellen, also die Differenz zwischen, mit wie viel Körpergewicht bin ich in die Belastung reingegangen und mit wie viel Körpergewicht komme ich dann aus dieser Belastung raus. Und dann versuche ich über die nächsten 4 Stunden tatsächlich mehr reinzuschütten in den Tank, als vorher drin war oder als wir verloren haben, damit wir sicherstellen, dass das, was wir dann über Urin vermehrt und auch ausscheiden, dass das dann nicht zu einer Dehydrierung führt. Und die Regel lautet so, wir nehmen knapp 150% vom verlorenen Gewicht und schmeißen das danach rein, damit dann genug über die Nacht da ist, dass wir die Zelle ausreichend versorgen. Denn pH-Wertverschiebungen treten ja gleichmäßig auf. Das heißt natürlich auch durch Alkoholkonsum oder durch Sport verschiebst du den pH-Wert in den Zellen. Und wir sind nun mal als menschlicher Organismus nicht so wirklich gut aufgestellt für Schwankungsbreite. Bei der Körpertemperatur wissen wir das, weniger als 3% Schwankung bedeutet, uns geht's richtig schlecht. Mhm. Das heißt, wenn wir normalerweise gewöhnt sind an eine Körpertemperatur von 37,6 Grad, 37,9 Grad, dann reicht 1 Grad Schwankung aus und uns geht es richtig mies und sind nicht mehr leistungsfähig. Mhm. Und die Regulation der Körperkerntemperatur spielt auch eine Rolle, damit wir vernünftig überhaupt eine Erholungsqualität in der Nacht erzielen. Und die Körperkerntemperatur muss langsam abfallen können. Und das ist so in den Sommermonaten das, was uns dann oftmals den Schlaf raubt, weil der Körper nicht bereit ist für Schlaf, weil dieses natürliche Absinken der Körpertemperatur dann nicht erfolgt. Mhm. Und dann haben wir so diese ganzen anderen Körperfunktionen, die natürlich auch im Rahmen der Regeneration eine Rolle spielen. Das Glukosemanagement, der Blutzuckerspiegel, wie ist der reguliert? Was macht unsere Herzratenvariabilität? Sind wir in der Lage, die Stressoren zu reduzieren, dass wir bereit sind dann für eine gute Nacht. Mhm. Wir haben die Kohlenhydratspeicher wieder aufgefüllt. Wir müssen Eiweiß geben nach einer Belastung, um dann auch die Eiweißbiosynthese über Nacht am Laufen zu halten, dass wir nicht nur wieder auf das Ausgangsniveau zurückkehren können, sondern vielleicht sogar ein bisschen besser dann werden. Also es sind unglaublich viele Prozesse, die im Bereich dieser Homöostase und der Regeneration dann ablaufen. Wir wollen Entzündungen korrigieren. Das heißt, wenn wir uns bewegen, entsteht Entzündung. Wenn du Alkohol trinkst, entsteht Entzündung. Das muss korrigiert werden. Es muss entgiftet werden. Die Festplatte muss gereinigt werden. Und dann wollen wir natürlich noch wachsen, uns anpassen. Und dafür brauchen wir Wachstumshormone.
Also hier, ich sage mal, das hat man nicht alles natürlich zur Verfügung in einer Pop-up-Praxis, aber in deinem Institut kann natürlich der Patient voll und ganz im Check-up einmal ausgetestet werden und dann kann man ganz genau schauen, was braucht der. Das ist natürlich ein ganz ein wichtiger Faktor, dass man mal genau vorher festlegt, wo stehen die Leute. Genau,
aber was habt ihr in der Infusion drin gehabt? Weil da sind ja meistens irgendwelche Vitamine noch mit drin, Mineralstoffe, alles das, was theoretisch verloren geht oder was so dabei hilft, besser zu fühlen.
So ist es. B-Vitamine. Wir hatten im Afterwiesen-Programm war natürlich Glutathion drinnen, zum Beispiel für den Lebermetabolismus, für die Entgiftung, was du auch erwähnt hast. Dann war natürlich ein Cocktail aus den B-Vitaminen, Vitamin C war drinnen, Magnesium war drinnen, wichtige Aminosäuren waren drinnen. Das heißt, man hatte natürlich hier ein bisschen einen Schrotschuss, sage ich mal, zur Regeneration von wichtigen Komponenten, die man natürlich verloren hatte. In der Präwiesen war natürlich etwas eher immunologischer ausgerichtet, das Ganze. Und im Beyond-Wiesen-Programm haben wir tatsächlich NAD Plus infundiert, über das wunderbar. Wir ja in unserer letzten Folge schon ein bisschen gesprochen haben. Und auch hier im Beyond Lifespan Podcast ein Evergreen Topic, natürlich ein ganz wichtiger Marker der Energieproduktion, der aber auch in der Entgiftung, hat man jetzt auch neuerdings erst erforscht, die Lysosomen tatsächlich Bildungs- mäßig ganz relevant, also ein Treiber der Lysosomenbildung, auch für die Entgiftung wichtig, NAD Plus oder auch für die DNA-Reparatur.
Habt ihr Taurin mit reingemacht?
Haben wir tatsächlich auch dabei gehabt, ja. Aber eher nur in der Afterwiesen-Komponente.
Genau. Das wird ja immer populärer auch und populärer. Sollte man auf dem Schirm haben.
Ja, das haben wir auch gehabt. Ja, also wir hatten eine recht bunte Mischung dabei und es war wirklich eine interessante Erfahrung für mich natürlich hier von der langlebigkeitsmedizinischen Seite. Das sind natürlich auch Patienten, die natürlich, ja, ich sage mal so, Oktoberfest, das kann einen schon ganz schön mitnehmen. Das ist jetzt ein bisschen was anderes, was man normalerweise in der Langlebigkeitsmedizin an Patienten sieht, aber es war durchaus interessant und mich hat es auch gewundert, wie stark der Anklang war. Also die Leute haben das wahnsinnig stark angenommen.
Stundenlange Tanzen auf den Tischen, Wahnsinn, ist einfach anstrengend.
Ist anstrengend, war auch ein Sportprogramm natürlich dabei.
Selbstverständlich.
Wir haben dann noch hyperbare Sauerstofftherapie gemacht. Was hältst du davon im regenerativen Spektrum?
Das ist natürlich schon ziemlich herausgehoben, aber ich durfte das am eigenen Körper mal erleben und erspüren und die Datenlage ist gar nicht so schlecht dazu. Ne? Das heißt, es gibt ja mittlerweile die älteren Sportler, die sich das leisten können, die nutzen das regelmäßig und wahrscheinlich das populärste Beispiel ist Novak Djokovic, der überall in seinen Residenzen, in jedem seiner Häuser hat er einen installiert und der hat eine Transportable, die er zu den großen Turnieren mitnimmt.
Nein, es ist wirklich, glaube ich, besonders dann sinnvoll, wenn man es natürlich regelmäßig macht. Gell? Das muss man ganz wichtig jetzt hier rausschreiben. Ja. Einmal ist auch schön, aber wenn man regelmäßig reingeht, ist wahrscheinlich, dann wird es erst wirklich sinnvoll.
Ja, aber du musst natürlich angepasst an die Belastung. Ne? Das heißt also für jemanden, der nur einen normalen Bürojob hat, es wird völlig over the top. Ne? Das heißt, da kann man mit weniger Dummheiten wahrscheinlich größere Stellschrauben bedienen als mit hyperbarer Sauerstofftherapie oder mit dem Über- und Unterdruck-Wechselspiel. Also gibt es sicherlich noch andere Maßnahmen, die man auch ansprechen kann.
Ja, die weiteren Stationen waren dann Cold Plunge, 4 Grad, 4 Minuten und dann noch Rotlicht-Fototherapie. Das Angenehme zum Schluss natürlich. Ja, genau. Das Rotlicht 10 Minuten war dann nett.
Also, lustigerweise finde ich von einem Minutenschema bei Cold Plunge halte ich gar nichts.
Haltst du nichts? Wie willst du machen, solange die Leute können wollen? Oder?
Genau, also immer so ein bisschen länger, als sie eigentlich wollen. Aber
Stichwort Cell-Sparring hier.
Genau, wir haben ja in Deutschland ein riesen Verbundsforschungsprojekt gehabt, die sogenannte REGMEN-Studie, Regenerationsmanagement im Spitzensport. Und da wurde auch das kalte Wasser geforscht. Und wir wissen gar nicht, was kaltes Wasser ist. Nämlich, es gibt überhaupt kein Standard über die Temperatur. Daher dann auch kein Standard über die eigentliche Expositionsdauer. Und man stellt fest, dass die Expositionsdauer sehr stark abhängig ist vom Körperfett. Dann heißt, wenn du eher Wal bist, dann kannst du auch mal 6 Minuten drin bleiben. Wenn du aber nicht Wal bist, dann reicht wahrscheinlich auch irgendwie 2,5 oder 3 Minuten. Und da sollte man, wie immer, wenn jemand damit argumentiert, du solltest 500 Milligramm Aspirin nehmen, um deinen Kopfschmerz zu reglementieren, dann lauf. Weil einfach die Zukunft der Medizin wird personalisiert und wahrscheinlich auch körpergewichtsadaptiert.
Ja, und geschlechtsadaptiert. Wir haben neulich im Podcast auch ganz ausführlich darüber gesprochen, wie sich die Frau zum Mann unterscheidet in so vielen Dingen. Also da sind wir natürlich in der Medizin auch erst am Beginn, aber wie du sagst, Gewicht etc. ist hochrelevant und die Leute sind so wahnsinnig unterschiedlich. Jeder ist einfach anders. Und wie unterscheidet sich die Regeneration von Mensch zu Mensch? Was hast du da schon alles beobachtet bei dir in der Praxis?
Generell muss man erstmal hinterfragen, von was will ich denn regenerieren? Denn wir haben eigentlich drei große Komponenten, die uns müde machen. Das eine ist natürlich das, was wir immer erst vor Augen haben, ist diese physischen und physiologischen Prozesse, die sich verändern durch die Reize, denen wir ausgesetzt sind. Dann haben wir aber eine relativ große Variante, auch die kognitiv getrieben ist. Und wenn wir mal schauen, was bringt eigentlich Menschen dazu, mit dem Sport aufzuhören, ist es nicht der Verbrauch der energiereichen Substrate. Also es ist also nicht so, wenn jemand aufhört beim Sport, dann ist das oftmals kognitiv getrieben, weil wir keinen Bock mehr haben. Dass das Gehirn jetzt einfach sagt, so, jetzt ist mal gut, Dominik, jetzt lass mal wieder in Ruhe. Und das ist auch beim Arbeiten so. Du kannst dir auch, ohne dich großartig körperlich zu bewegen, unglaublich müde werden, weil du kognitiv so beansprucht wirst, dass dein Gehirn jetzt mal sagt, so, jetzt will ich nicht mehr. Und wir können das relativ gut testen anhand der Reaktionszeiten. Und es gibt so ganz banale Sachen, die man halt schaut. Und wir haben so eine Testplattform ins Internet gestellt, wo man einfach sich selber hinterfragen kann, wie ist denn so mein Optimum auch leistungsmäßig fürs Gehirn und wie komme ich da hin und wie verändert sich mein Gehirn, wenn ich halt müde werde? Und wann muss ich dann einfach auch aufhören, damit die Fehlerrate nicht hochgeht oder auch die Unfallgefahr dann auch steigert. Und die dritte Komponente, die man auch nicht unterschätzen darf, ist die emotionale Müdigkeit. Und alle drei müssen wir regulieren. Und dann müssen wir gucken, je nachdem, wie das so ausschlägt, in welche Richtung wir die größte Müdigkeit erzielen, müssen wir dann auch unser Buffet-Angebot an Regenerationsmaßnahmen einfach dann auch optimieren.
Anpassen. Ja. Und jetzt haben wir eben schon viel über Unterschiede geredet. Und wie unterscheidet sich das jetzt, diese drei Achsen, wie unterscheidet sich das im Alter? Also je älter wir werden, wie beeinflusst das diese Systeme?
Also das, was wir, glaube ich, löschen müssen von der Pestplatte, ist, dass man sagt, im Alter brauche ich weniger Schlaf. Das ist Quatsch. Mhm. Also im Bereich Longevity sehen wir das, also auch Menschen, die wir begleiten, brauchen genauso viel Schlaf wie vor 20 Jahren. Und das ist erstmal diese Grundbereitschaft. Ich muss eigentlich mindestens 7,5 Stunden Zeit in Schlaf investieren, damit ich diese ganzen veränderten physiologischen Prozesse korrigieren kann. Wenn ich sehr stark psychisch emotional gestresst bin, dann kann es sein, dass ich mit 7,5 Stunden nicht mal mehr auskomme, sondern dann brauche ich wirklich 9 Stunden und mehr, weil wir anhand der Schlafarchitektur sehen, der Tiefschlaf korrigiert und reguliert die physiologischen Prozesse und das ist für die körperliche Regeneration wichtig. Für die psychisch-emotionale Regulation brauchen wir Traumschlaf. Und die normale Schlafarchitektur ist so aufgebaut, dass ein Mensch in der ersten Nachthälfte sehr viel Tiefschlaf hat und dann wird er langsam weniger. Und der Traumschlaf kommt eigentlich erst richtig so auf Vollgas in der zweiten Nachthälfte. Und um erholt in den nächsten Tag zu starten, brauche ich beide Regulationsprozesse. Und das können wir mittlerweile messen, wie viel Erholung brauche ich, damit ich keinen dauerhaften Schaden anrichte.
Mhm. Wahnsinnig spannend. Und jetzt vielleicht nur mal zurück wieder zum Sport. Also wie können wir Regeneration im Sport optimieren? Vielleicht noch Zusatzfrage. Bedeutet Regeneration im Sport immer Sportpause? Oder gibt es die theoretische Möglichkeit, weiter zu trainieren und gleichzeitig zu regenerieren? Oder ist das völlig unmöglich?
Also jetzt müssen wir erstmal dieses Wechselspiel der inneren Uhr kurz anschauen. Der Mensch oszilliert ja ständig hoch und runter. Alle 90 Minuten verändern sich die hormonellen Spiegel im Blut. Dann haben wir Sachen, die im 6-Stunden-Rhythmen gehen, in 12-Stunden-Rhythmen gehen, in 24-Stunden-Rhythmen gehen. Und du musst irgendwann Pause machen. Also das macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie versuchen jetzt die ganze Nacht durch Sport zu machen. Das geht mal gut, aber dauerhaft nicht.
Das Regeneration bedeutet Pause. Genau. Und wenn wir jetzt denken an Dehnübungen, Stretching, Yoga, das ist auch Sport.
Ja, das je nach Typ.
Das könnte man jetzt auch nicht machen in der Phase, wo ich sage, jetzt bin ich in der Regeneration.
Es gibt zum Beispiel sehr bewegliche Frauen, für die ist Yoga nicht unbedingt ein Trainingsreiz, sondern das kann auch Teil der Regeneration sein. Und wir nutzen ja auch gezielt Übungen aus dem Formenkreis Yoga, Pilates, was auch immer, um auch ein regeneratives Training zu machen. Und wenn man sich so den Ablauf eines Profi-Sportalltags anschaut, dann hast du erst einmal diese sportartspezifischen Trainingsreize, die dann kommen. Und dann ist mit Ende des Trainings nicht sofort Schluss, sondern dann kommt noch eine strukturierte Nachbelastung. In der Regel ist es so, dass man noch ein paar Minuten auf dem Fahrrad fährt, dabei schon Flüssigkeit zu sich nimmt. Nach dem Absteigen von dem Fahrrad geht man dann in die Selbstmassage. Das heißt, die nehmen diese Blackroll-Tools und walken die Muskulatur nochmal aus, die jetzt besonders hart gearbeitet hat. Dann geht es weiter in die Dusche. Dann kommt das Auffüllen der Kohlenhydratspeicher und Eiweißsubstanzen, sodass man in dieser ersten Stunde dann nochmal Essen auffüllt. Die Dusche kann zum Beispiel auch genutzt werden, um einen gezielten Wärme-Kälte-Reiz zu setzen. Das heißt, wir machen Kontrastduschen, also 30 Sekunden warm, 30 Sekunden kalt und hören dann irgendwann mit kalt auf. Oder gehen dann sogar noch in den Cold Plunge, so wie ihr es gemacht habt, Kältebecken, um theoretisch die Nachproduktion von Laktat oder die pH-Wertveränderung so ein bisschen einzufrieren, Zellstoffwechsel zu reduzieren. Und danach kriegst du ja nach dem Kältereiz folgend so eine leichte Reduktion der Gefäßspannung. So, das heißt, die Gefäße gehen auf, es wird alles besser durchblutet, du kriegst mehr Sauerstoff, mehr Nährstoffe in diese Regionen rein. Und dann hofft man, dass man damit die Erholung beschleunigt. Es gibt aber auch Menschen, die finden Kälte so jämmerlich, dass sie da überhaupt keinen Bock drauf haben. Und dann macht man halt das Wärmespiel, dass man halt sagt, okay, dann gehe ich halt in die Sauna, Infrarot oder auch normale feuchte Sauna, um dann auch diesen veränderten Prozess danach zu nutzen. Und dann hätte man so diesen ersten Teil abgehakt, aber im Rahmen des Regenerationsprotokolls kommen natürlich noch andere Sachen zum Tragen, also Mobility-Sachen. Es kommen auch strukturiert Me-Time, das haben unsere Psychologen sich wirklich gewünscht. Die Athleten sind alle sehr belastet und die allermeisten Manager-Typen und auch Hausfrauen werden das auch zu schätzen wissen, dass wir brauchen Quality-Time mit uns selbst, damit wir dauerhaft diese emotionale Regulation auch haben.
Lässt du die Patienten in dieser Me-Time dann irgendwie reflektieren oder sitzen die sozusagen wirklich mit sich selber völlig frei oder haben die Aufgaben in der Me-Time?
Genau, es gibt lustigerweise Athleten, die haben schon Meditationen angefangen. Ich zum Beispiel muss nicht meditieren. Also ich bin so mit mir im Reinen und kann irgendwie die Meditation auch haben, wenn ich irgendwie mit Klangwelten irgendwie langsam mich fortbewege oder auch da sitze und einfach nur so Klangwelten höre. Und was sehr spannend ist, wir haben tatsächlich, was wir immer eigentlich verteufelt haben, wenn die Athleten danach PlayStation spielen oder Xbox.
Und es kann für manche meditativ sein, klar.
Es gibt tatsächlich Menschen, die fahren runter beim Zocken.
Das glaube ich sofort.
Das war uns nicht bewusst. Wir haben eigentlich immer gesagt, das funktioniert nicht, aber dann haben wir es gemessen und gesehen, kommt tatsächlich runter und nochmal in so ein Flow-Erlebnis rein.
Vielleicht dann, nicht jetzt bei jedem Spiel, ne, das möglich also denkbar ist, aber
Kettensägen-Massaker Teil 56 ist wahrscheinlich nicht so super.
Aber in manchen Spielen, ich kann dir vorstellen, ich habe schon lange nicht mehr sowas gespielt, aber als Jugendlicher und ich muss auch sagen, also das kann durchaus nach einem stressigen Tag, kann ich mir das gut vorstellen, dass das eine entspannende Komponente hat. Definitiv. Die Sache mit dem Übertraining ist ja gefährlich, sowohl für Spitzensportler als auch für Breitensportler. Genau. Das heißt, Übertraining müssen wir dringend vermeiden, da wird die Regeneration immer schwieriger. Du hast in der letzten Folge gesagt, der Klassiker sind die Neujahrsvorsätzler, die dann anfangen, jeden Tag laufen zu gehen, natürlich massiv im Übertraining drinnen, massive Probleme, die entstehen. Da gibt es natürlich auch viele Gefahren. Ja? Und da wollte ich noch einmal ganz, weil das so ein Allerweltsthema ist, den Muskelkater halt rausnehmen. Also Übertraining, Muskelkater, ist Muskelkater gleich Übertraining, ist Muskelkater gut, schlecht, da wird ja auch, also da hat ja jeder eine Meinung dazu, aber ich glaube, du hast die sticht. Also Wort hier zum Gefahr des Übertrainings und was ist eigentlich jetzt mit dem Muskelkater positiv, negativ?
Also fangen wir mal mit dem Muskelkater an. Der Muskelkater ist nur erstmal ein Zeichen, dass Muskulatur intensiv gearbeitet hat und Muskulatur kaputt gegangen ist. Es gibt immer noch ein paar, die irgendwann mal in den 80er Jahren gehört haben, dass Muskelkater eine Ansammlung von Laktat ist. Und das ist mittlerweile widerlegt.
Einfach zerstörte Muskelfaser, die hier gerissen, geplatzt ist.
Ne? Laktat ist auch kein Müll, sondern Laktat ist immer noch ein energiereiches Substrat aus dem Kohlenhydratstoffwechsel, der weiterverteilt wird an Muskulatur, die gerade nicht arbeitet und dann als Brennstoff weiterverwertet wird. Es wird also recycelt und verbrannt. Der Muskelkater ist ein zellulärer Schaden oder so nehmen wir das derzeit an und das muss korrigiert werden. Und das heißt, dass wir brauchen Pause und wir brauchen richtige Grundbausteine, damit die Muskulatur wieder wachsen, heilen kann. Das Ganze kann man so ein bisschen beschleunigen, auch durch Enzymtherapie. Man kann das Ganze beschleunigen durch vernünftiges Essen und Trinken. Man kann das Ganze beschleunigen durch Kompressionsmaßnahmen. Da gibt es diese pneumatische Kompression, aber oftmals reicht auch schon Kompressionswäsche aus, dass es nicht so wehtut. Was nicht funktioniert, ist nicht steroidale Antirheumatika einschmeißen, sodass was der gängige Weg ist im Hobbysport, nämlich Ibuprofen, Paracetamol, Voltaren einschmeißen. Da schießen wir uns sogar selber ins Bein, weil die Blutungsgerinnung verlängern und wir dann manchmal mehr Zellschaden oder mehr Blutungen in der Mikrogewebe haben, als wir uns das so wünschen und das dann alles viel länger geht. Bedeutet, die Muskulatur hat hart gearbeitet, kann sich jetzt anpassen und braucht danach eine Pause. Und dann dürfen wir eigentlich keinen erneuten Trainingsreiz setzen, um nicht noch mehr Schaden anzurichten. Das heißt aber nicht, dass wir gar nichts machen dürfen und nur auf der Couch chillen dürfen, sondern es ist völlig okay, leicht auf dem Fahrrad ein Belastungsprotokoll zu fahren, auf dem Ellipsentrainer ein Belastungsprotokoll zu fahren. Dann wird die Muskulatur noch ein bisschen besser durchblutet. Und dann geht die Regeneration auch vielleicht ein bisschen besser.
Aber diese eine Muskelpartie, die jetzt angenommen hier schmerzt, die soll man dann hier nicht direkt wieder ansteuern.
Nicht übermäßig ansteuern. Ja. Das heißt, du kannst auf dem Fahrrad, selbst wenn du richtig fette, dicke Beine hast, dann kannst du trotzdem weiter Fahrrad fahren. Das ist sogar hilfreich. Und was auch funktioniert, ist mit Strom arbeiten. Also das ist so auch der Klassiker, dass man diese Tensgeräte oder Stromgeräte, EMS-Geräte nutzt, um danach die Durchblutung in dieser Region weiterhin zu fördern. Und das ist eigentlich easy machbar. Man muss nicht nur auf der Couch liegen und Pause machen. Übertraining dagegen ist ein ernstzunehmendes Problem. Denn der Endpunkt des Übertrainings ist ein Zusammenbruch auch des Immunsystems. Und das heißt, wir werden nicht nur, uns geht es nicht nur schlecht, sondern wir werden auch richtig krank dadurch.
Und das ist was Chronisches dann, ein Übertraining? Also wo können wir das zeitlich ein bisschen eingrenzen?
Na, wir haben erst einmal
Training. Wenn einer zwei, dreimal geht in der Woche,
Overreaching,
ist das dann schon...
Übertraining. Und Übertraining macht eine lange Pause danach, wo man wirklich die Leute, die im Übertraining sind, die sind wirklich nicht gut drauf. Da gibt es natürlich noch eine lange Phase, bis wir dahin kommen.
Das wollte ich fragen. Also bis wir dort ankommen, wie lang reden wir von Wochen? Das ist ein längerer Prozess, bis wir mal im Übertraining drin sind. Okay.
Genau. Und das Frühwarnsystem ist der Ruhepuls. Also wir können nicht genug darauf hinweisen, dass der kleinste gemeinsame Nenner für eine strukturierte, wissenschaftsbasierte Regeneration ist tatsächlich das Monitoring des Ruhepulses. Und die gute Nachricht ist, das wird uns ja mittlerweile von den billigsten Wearables abgenommen. Wir müssen nicht mehr morgens einfach sitzen und Puls zählen, sondern jedes Wearable dieser Welt kann uns genau davor schützen.
Das war jetzt Mythbuster hier, Lutz. Wir unterscheiden also ganz stark Muskelkater, Übertraining, nicht dasselbe. Muskelkater ist ein normales Resultat eines, sage ich mal, doch effektiven vielleicht sogar Trainings. Ja. Wenn man dann natürlich im Muskelkater ist, Follow-up-Training, nicht jetzt ganz hart natürlich wieder auf diese Muskelpartie draufgehen, durchaus generelles Ausdauertraining, wie du gesagt hast, Radfahren, absolut okay. Übertraining, längerer Prozess, bis wir drin sind. Und wie es oft ist, wenn man länger braucht, bis man in einem Krankheitsgeschehen drin ist, dauert es auch wieder länger, bis man wieder draußen sind.
Genau.
So ist das immer. Ne?
Genau.
Das geht dann auch nicht, dass die Lösung vom Übertraining ist nicht von heute auf morgen, sondern da braucht man dann eine Zeit, bis man wieder da ist. Und eben die Immunologie, guter Punkt, der dann auch leidet. Ja. Und es gibt jetzt natürlich alle möglichen Hilfsmittel, ein paar haben wir schon erwähnt, wie man Regeneration fördern kann. Aber ein Thema natürlich immer im Sport ist auch Ernährung. Sport, Ernährung, immer Hand in Hand. Und da jetzt meine Frage an dich, was können wir vielleicht von der Auswahl der Ernährung tun, um hier unsere Regeneration zu fördern, um uns hier irgendwie einen Vorteil zu verschaffen? Klar, Stichwort Proteine, du hast schon einige Richtwerte genannt an Proteinkonsumation, aber vielleicht kannst du da noch was dazu sagen.
Genau, also immer Schritt 1 ist tatsächlich erstmal Flüssigkeitsmanagement. Wir brauchen als Mensch normalerweise ungefähr 35 Milliliter Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist der Gesamtflüssigkeitsbedarf plus dann der Verlust durch Training, den wir in Schweiß irgendwie auch quantifizieren können. Und dafür brauchen wir Wasser und Elektrolytgetränke, weil lustigerweise bleibt Wasser gar nicht so gut im Körper hängen. Und da fand ich ganz spannend, die englische Universität, die sich am meisten mit Sport auseinandersetzt, ist Loughborough. Und die haben eine ganz spannende Studie mal gemacht. Welche Flüssigkeit im Alltag eignet sich denn, länger als 2 Stunden im Körper überhaupt anzuhalten? Und die haben getestet, alkoholfreies Bier, Orangensaft, fettfreie Milch und so ein isotonisches Getränk. Was glaubst du, war nach 2 Stunden radioaktiv markiert noch am meisten im Körper drin?
dieses isotonische Getränk, hätte ich jetzt gesagt.
Hätte ich auch gedacht, aber es war die fettarme Milch.
Die Milch. Die
genau,
Milch.
Also es war ganz lustig, dass also tatsächlich ein bisschen mehr Konzentration hilft anscheinend dabei, dass Wasser im Körper hängen bleibt. Mhm. Jetzt ist es natürlich blöd, irgendwie beim Sport irgendwie die ganze Zeit fettfreie Milch zu trinken. Mhm. Aber also eigentlich sind das, wir sind, stehen immer noch an den Anfängen der Ernährungsmedizin. Ja, ja. Aber Flüssigkeit spielt eine Rolle. Punkt. Mhm. Wir sagen, als einfachstes Mittel, um herauszufinden, ob du den im Alltag vernünftig trinkst, ist mittags die Qualitätssicherung in der Keramikabteilung. Schau mhm. mal deinem Urin hinterher. Und wenn du nicht B-Vitamine supplementierst, solltest du mittags um 12, um 1 in der Lage sein, einen klaren Urin zu produzieren. Mhm. Mhm. Das zweite ist dann die Eiweiß- und Kohlenhydratzufuhr. Die Eiweißzufuhr sollte so sein, dass du sportartadaptiert deinen Eiweißbedarf zwischen 1,1, 1,5 oder 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht optimiert. Und das, was man so sieht, ist, dass die Eiweißquellen, die sich sehr gut eignen, auch im Sport als Nahrungsergänzung sind halt diese Molkeproteine, die liegen relativ nah an dem, was so die Eiweiß-Aminosäure-Sequenz für den Körper darstellt. Wenn man jetzt Veganer ist oder Vegetarier, der nicht so Bock auf Milch hat oder Unverträglichkeiten hat, dann kann man auch auf Reis, Erbse oder Hanfprotein-Isolate umsteigen. Da muss man langsam die Menge steigern. Und das macht sonst fiese Blähungen und Bauchweh. Und das war so der Klassiker. Wir hatten so vor 5 Jahren, 6 Jahren vor Covid kam auf Netflix die Doku Game Changer, wo plötzlich argumentiert wurde, dass Spitzensport eigentlich von der Evolution so programmiert ist, dass man Veganer sein muss. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Und man muss.
Arnold Schwarzenegger, glaube ich, ganz stark auch da irgendwie gefeatured.
Der wurde gefeatured, aber das.
In der Sache, ich kann mich erinnern.
Genau, ja. Und dann gab es aber auch genauso eine Doku dahinter, die dann das alles mal widerlegt hat, was da alles an steilen Meinungen.
Thesen, Steilthesen aufgestellt wurde. Ich meine, was sagst du da, wenn ich da kurz einhaken darf? Immer natürlich das Battlefield Nummer 1, hier religiös, dogmatisch geprägt, die Ernährung. Omnivor, vegetarisch, vegan, was ist die Ernährung aus deiner Sicht für den Sportler?
Es geht, alles es ist geht. Eine reine philosophische Entscheidung, was möchte ich zukünftig für mein Wertesystem mit mir und meiner Umwelt anstellen? Und wir kriegen immer Mittel und Wege, dass wir das, was du für dich als wichtig erachtest, kriegen wir hin, dass wir deine Nahrung so umstellen, dass das auch mit Spitzensport möglich ist.
Das heißt, veganer Spitzensport ist möglich.
Definitiv möglich.
Aber ist schwieriger wie Omnivores Spitzensport? Kann man so weit gehen? Ja, oder ist es ein strategisches Alignment mit dem...
Genau, es ist machbar. Es geht nicht immer ohne Supplemente.
Verstehe,
Weil wir haben einfach doch, der Eisenstoffwechsel ist manchmal so ein bisschen betroffen bei den Frauen, die Veganern sind, solange die menstruieren. Und dann haben wir natürlich auch den B-Vitaminstoffwechsel, der schwieriger hinzukriegen ist ohne Supplemente.
Aber Proteinhaushalt siehst du als unproblematisch.
Ja, aber halt, ich würde immer davor warnen, wenn ich sehr sportlich aktiv bin, von jetzt auf gleich als Neujahrsvorsatz zu machen, so jetzt werde ich vegan.
Alles klar.
Sondern der Magen-Darm-Trakt braucht wirklich Wochen, Monate, bis er mit dieser veränderten Nahrungsmenge und der Nahrungsquelle umgehen kann. Weil das Mikrobiom muss sich auch anpassen. Und das ist aber machbar.
Ich spreche ja immer gerne von der zellgerechten Ernährung. Ich halte mich ja sehr gern sehr fern von den dogmatischen Einflüssen, den politischen und den anderen religiösen Themen, was Ernährung mit sich bringt. Ich sage immer, für mich ist relevant zellgerechte Ernährung. Was braucht die Zelle?
Ja.
Und da müssen wir einfach korrekt zuführen. Und ich denke eben auch, man kann wahrscheinlich aus allen Nahrungsmittelgruppen die wichtigen Dinge zuführen, die die Zelle braucht in den verschiedenen Intensitäten des Lebens, sei es jetzt Sport oder eben nicht. Es ist machbar, man muss die Strategie richtig wählen und eben die zellgerechte Ernährung daher
das Thema. Und man muss auch Feedback suchen. Ne? Das heißt, also wir sagen immer, wir können nur das essen, was wir gut vertragen. Und da spielt einerseits die Genetik, die Epigenetik und unser aktuelles Immunsystem eine Rolle. Und wir können das relativ einfach auch hinterfragen, indem wir gucken, was macht denn unsere Haut? Denn wenn wir plötzlich die Nahrung umstellen, ist oftmals das erste Organ, was reagiert, unsere Haut. Denn dort würden sofort alle möglichen Unverträglichkeiten führen zu Hautveränderungen. Entweder wird sie trocken, wird fettig oder du kriegst plötzlich wieder Pickel. Und dann sind wir noch nicht angekommen. Dann kann man schauen, was ich vertrage. Das sieht dann auch aus beim Stuhlgang. Bleibt mein Stuhlgang stabil? Bin ich in der Lage, innerhalb von 18 bis 24 Stunden adäquate Mengen Stuhlgang zu produzieren? Und da gibt es die schöne Bristol Stool Chart, die man sich mal anschauen sollte, um zu gucken, ist denn mein Stuhlgang, wie ich ihn produziere, überhaupt gesund? Mhm. Das ist jetzt kein so wunderschönes Thema, aber ein wirklich relevantes Thema.
Aber eines, das jeden betrifft?
Das jeden betrifft, genau. Und dann schaue ich, was macht meine Laune? Und ganz viele Menschen werden sozial inkompatibel in der Ernährungsumstellung, weil sie einfach Stimmungsschwankungen plötzlich bekriegen. Und dann fangen wir plötzlich an, nachts zu frieren, wenn wir im Kaloriendefizit sind. Oder unsere Schilddrüse macht das plötzlich nicht mehr mit. Und wenn unser Schlaf drunter leidet, und dann sollte man tatsächlich auch nochmal hinterfragen, ob denn das wirklich so langfristig zielführend ist mit meiner Nahrungsumstellung.
Bevor wir uns weiter in unser Thema vertiefen, möchte ich euch ein paar Worte zu unserem Partner erzählen. Molecular ist nicht nur eine Nahrungsergänzungsfirma, die versucht, maximal Produkte zu verkaufen, sondern es geht hier um deutlich mehr als das. Es ist eine Firma, die sich mit allen Dingen Longevity befasst, inklusive hochpräzisen Tests. Schaut einmal unter www.molecular.com nach. Es geht hier um Lebensqualität, es geht hier um Zellgesundheit und es gibt hier wirklich tolle, innovative Produkte zu entdecken, die euch überraschen werden. Was ich besonders toll finde, sind die hohen Qualitätsstandards, die die Produkte alle durchlaufen müssen. Sowohl die Tests als auch die Supplements werden alle in unabhängigen Laboren validiert und überprüft. Und wenn euch das neugierig gemacht hat und ihr über eure Lebensqualität besser Bescheid wissen wollt, eure Zellgesundheit besser verstehen und beeinflussen wollt, dann schaut bei Molecular vorbei und das wird euer erster Schritt in eine gesündere Zukunft sein. Aber das, mir gefällt deine nicht dogmatische Herangehensweise hier natürlich sehr gut, spricht mir aus der Seele. Und zusätzlich zu den Ernährungsmöglichkeiten gibt es natürlich bestimmt noch andere Mittel, die man als Sportler, Profisportler vielleicht natürlich, haben hier die größte Auswahl bestimmt, sich zunutze machen kann, um eben hohe Intensitäten an Performance immer wieder abzuliefern, aber auch hohe Intensitäten an Recovery, also Recover Harder, heute ja unser Thema, irgendwie sich zu ermöglichen. Was siehst du noch an Mitteln in Portfolio, die du vielleicht erwähnen möchtest? Vielleicht gibt es ja wahrscheinlich vieles, aber vielleicht ein paar Highlights.
Genau, also wenn du sagst, wir sind ja in der Medizin oftmals noch stark geprägt von der Physik. Und bei der Physik und Regeneration haben wir natürlich das Wechselspiel zwischen Licht und Dunkelheit. Das wollen wir kontrollieren und optimieren. Das bedeutet dann manchmal gezielte Lichtreize setzen, rotes Licht, blaues Licht, helles Licht, um uns zu pushen. Und rotes Licht dann später, um wieder auch runterzukommen und Zellerneuerung zu fördern. Und das ist mittlerweile schon aus der Esoterik-Ecke raus in eigentlich.
Ja, die Phototherapie, muss man wirklich sagen, da gibt es eine solide wissenschaftliche Basis mittlerweile.
Genau.
Sehe ich auch das sehr relevant.
Genau, da haben wir Strom, dass also auch der gezielte Einsatz von bioelektrischem Strom und Stromimpulsen hilft Menschen bei der Regeneration. Und auch beim Trainingsreiz setzen. EMS ist eine der Möglichkeiten, um auch mal den Körper sauber.
Also auch positiv,
Genau, funktioniert. Ja. Also ich habe das im Selbstexperiment auch an mir ausprobiert und finde ich gut. Dann haben wir aus der Physik dann nicht mehr so viel. Dann geht es in die Biochemie rein, dass wir mit Molekülen arbeiten. Da sind wir dann schon bei der Nahrungsergänzung, dass wir nochmal genau schauen, welche sind denn die üblichen Verdächtigen. Ganz viele nehmen einfach Magnesium. Um halt einfach auch den Muskeltonus zu regulieren. Und ja, der Standard ist
immer. Kreatin ist ja Klassiker, ne?
Kreatin kommt sogar immer steiler aus der Kurve. Und wir sind gerade dabei, auch den Zeitpunkt zu verändern, dass wir argumentieren, dass 2 Gramm Kreatin abends dabei helfen können, auch subjektiv frischer in den nächsten Tag zu starten. Und das werden
raus aus dem Fitnessstudio sozusagen.
Kreatin ist mittlerweile ein so lang gut untersuchtes Molekül, dass wir glauben, dass es einen riesen Mehrwert liefert. Und wir kriegen das ja gut kontrolliert, in sauberer Qualität produziert. Und mein lustiges neues Projekt ist, ich versuche gerade, 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Nämlich im Spitzensport gibt es eine lustige eine Pflanze, die Sauerkirsche, die nordamerikanische Sauerkirsche, die entzündungsmodellierende Eigenschaften haben soll. Und auch in der Sauerkirsche hast du so ein bioidentisches Melatonin-Zeugs, dass du einfach vielleicht sogar das Einschlafen vielleicht sogar manchmal optimieren könntest. Mhm. Und wir versuchen gerade diese beiden Substanzen zusammen in eine Kautablette zu bringen. Mhm.
Schön.
Der erste Versuch ist noch in Brösel geendet, habe ich gerade gehört. Mhm. Aber der zweite Versuch ist in der Mache. Und da sind wir sehr gespannt, ob das funktioniert.
Spannendes Projekt, ja. Molekül natürlich auch immer am Schauen. Die haben auch Sauerkirschprodukte für Schlafförderung schon.
Genau, und es macht Sinn.
Es macht absolut Sinn.
Es macht alles Sinn.
Und ich finde das toll, auch in der Form der Kautablette, dass du dir das anschaust. Das ist, glaube ich, als Delivery Vehicle sicher eine smarte Idee.
Genau, und dann hast du die Polyphenole, die eine Rolle spielen. Und da hat man jetzt ja dazugelernt, dass wir direkt nach dem Training nicht die antioxidativen Substanzen geben wollen, weil das den Trainingsreiz blockieren könnte. Mhm. Das heißt, wir wollen eigentlich erst mit zeitlicher Latenz die Antioxidantien geben oder vielleicht auch erst am nächsten Morgen geben, sodass tatsächlich die Adaption auf vollen Touren laufen kann. Mhm. Wir wollen also nicht direkt nach dem Trainingsreiz den Reiz blocken durch die Antioxidantiengabe, sondern erst mit zeitlicher Latenz, dass dieser Reiz voll wirken kann, dass wir das Beste aus dem Training rauskriegen.
Also das, was wäre so dein Set an Nahrungsergänzungsmitteln, die du einem Profi, oder ist es total individuell oder hast du so ein Standard-Package, was du gerne empfiehlst?
Tatsächlich sehr individuell. Ja, wir machen natürlich aufwendige Bluttests, um herauszufinden, was ist gut, was ist derzeit schlecht. Mhm. Magnesium sieht man relativ schlecht im Blutbild. Mhm. Das ist sehr lange sehr stabil. Das geben wir. Bei den Frauen sehen wir häufiger einen Eisenmangel. Und da würden wir früher anfangen, den Eisenwert Ferritin zu korrigieren, als das wahrscheinlich andere Kollegen so machen. Und Vitamin D ist standardmäßig irgendwie dabei, aber halt auch nicht völlig over the top. Also ich bin auch kein großer Fan von diesen Megadosen.
Ja, was willst du als Zielwert definieren? 60 bis 80 oder wäre das schon zu hoch?
Also alles unter 100. Also
alles unter 100.
Wir wollen nicht über 100 gehen. Ja. Sehen wir keinen irgendwie evolutionären Mehrwert drin.
Ich zum Beispiel selber mache immer ganz gern so 80 als Zielwert. Genau. Das wäre auch aus deiner Sicht sportlergerecht auch.
Immer noch sportlergerecht. Mhm. Sehen wir keine negativen Konsequenzen. Omega-3 haben wir lange Zeit getestet. Haben wir aber gesehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du zu den Menschen gehörst, die gute Omega-3-Werte produzieren, ist weniger als 2%. Mhm. Ich mache das jetzt irgendwie seit 15 Jahren. Auf der ganzen Welt haben wir Diagnostiken gemacht mit gesunden High-Performern und wirklich 2% haben auf Anhieb gute Werte. Mhm. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, sind unsere Referenzwerte wirklich mies?
Ja.
Also ich kann mir nicht erklären, an welchem Kollektiv diese Referenzwerte gemacht wurden, weil ich habe wirklich echt fitte Menschen als Patienten.
Gut selektierte Population eigentlich.
Und die kommen alle miserabel weg. Aber jetzt argumentieren wir auch, dass wir testen nicht mehr, weil der Test kostet ja irgendwie fast 70 Euro. Und für 70 Euro kriegst du echt schon viel Nahrungsergänzung.
Ja.
Und wenn die Wahrscheinlichkeit irgendwie 98% ist, dass dein Wert schlecht ist, dann kannst du auch das Geld gleich in das Supplement investieren.
Ja.
Und mit 2 Gramm Omega-3s bringe ich auch niemanden um oder in die Überversorgung.
Mhm.
Und deshalb argumentieren wir eher, Omega-3s kann man schon mit gutem Gewissen nehmen.
Ist ein guter Punkt und ich sehe auch nur negative Werte. Also das streckt sich durch alle Labore.
Ja.
Wie du sagst, das ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen ein Kalibrierungsthema,
genau.
der internationalen Labormedizin.
Ja.
Eine Frage hätte ich noch zu einem Arzneimittel Metformin, wahnsinnig populär natürlich in der Langlebigkeitsmedizin.
Ja.
Nicht auch frei von allem Negativen. Ich habe eine Studie in Stanford gesehen letztes Jahr, wo man sieht, dass zum Beispiel die männliche Population einmal auf die Fertilität untersucht wurde und jetzt also Männer mit Kinderwunsch im jüngeren Alter sollten es zum Beispiel eher nicht nehmen, da gibt es Schwierigkeiten mit dem Nachwuchs.
Ja.
Man schaut dann mal beim Nachwuchs immer die Frauen an, aber haben sie immer die Männer angeschaut.
Ja.
Aber ich sage nur, es ist jetzt nicht dass der Heilsbringer ohne Probleme und das nächste Problem, was ich immer wieder höre, ist natürlich im Training, Metformin und Muskelaufbau.
Mhm.
Da scheint es ja auch Probleme zu geben. Immer wieder wird darüber geredet. Wie siehst du das?
Also mir ist noch nicht ganz im Klaren, was man sich wünscht von Metformin, weil bei gesunden Menschen ist der blutzuckerstabilisierende Effekt eigentlich nicht messbar.
Das ist klar, aber es gibt halt die ganz berühmte Studie, wo man halt dann sieht, dass die Kranken, die halt Metformin bekommen, weil sie Diabetes schon haben, länger leben
genau,
als
also,
die
genau, also,
und daher ist, also daher kommt natürlich
daher
dieser,
kommt diese Idee. Aber
diese Idee
die Frage ist ja, gibt es noch ein zweiten Wirken von diesem Metformin an einem anderen Rezeptor, den wir noch nicht ganz verstehen?
Definitiv.
Bei mir ist es so, ich habe das, ich mache ja alles im Selbstversuch und die Messmethodik, die ich angewandt habe, ist, ich habe natürlich einen CGM-Sensor getragen, so einen Abbott Freestyle Libre im Arm. Und habe versucht, mal mit den gängigen Biohacking-Dosen anzufangen. Und dann habe ich immer weiter gesteigert, bis ich dann irgendwann bei 1,5 Gramm am Tag
1,5,
war.
1,5, ja.
Und habe nada festgestellt. Also ich habe null Veränderung meines
an der Glucose.
Weil also ich würde ja erwarten, dass ich in diesen therapeutischen Dosen eine Veränderung meines Blutzuckerspiegels nachweisen könnte.
Ja, ich habe Kollegen in Amerika, die schlucken es wirklich nach dem Essen, weil sie den Glucose-Spike abfangen wollen. Das habe ich immer schon sehr stark in Frage gestellt.
Genau, also das funktioniert nicht.
Aber ich glaube nicht, dass es sozusagen hier im Langlebigkeitsbereich das ist. Ein anderer Kollege aus Amerika hat mir gesagt, it's a very dirty molecule. Warum dirty? Weil es der Wirkmechanismus ist so diffus und ist so wenig klar. Ja. Wir wissen natürlich über die AMPK-Achse, aber es ist sicherlich sehr viel, was da passiert. Und ich nehme an, dass die positiven Effekte über diese noch wahrscheinlich nicht sehr gut beleuchteten Signalwege laufen, ist meine Annahme.
Genau.
Und eben wie du sagst, die Glucose-Story, wenn einer gesund ist oder sogar eben wie in deinem Fall ein super Sportler ist, der wird den Glucose-Spike mit einem Metformin nicht verändern können.
Genau, und deshalb ich habe das... Ich versuche natürlich, meine Dummheiten damit zu kaschieren, weil also ich mag tatsächlich Müsli. Also ich bin wirklich ein Müsli-Fan in der Früh, aber wenn du meine Zuckerkurve nach Müsli-Essen anschaust, ist die nicht gut.
Mhm.
Also es macht schon echte Spikes. Jetzt sagen natürlich alle Experten, so auch Esker Jolkendrup, der im Moment so der führende Experte auf der Welt ist, was so Sporternährung angeht, dass das erstmal nicht schlimm ist. Aber wenn ich regelmäßig Müsli esse, habe ich schon einen HbA1c, der dann irgendwann so 5,3, 5,4, 5,5 ist. Und das ist wahrscheinlich auf lange Sicht nicht so gut. Jetzt könnte ich mein Müsli weglassen oder aber ich experimentiere mit anderen Molekülen. Zum Beispiel Chrom hat gar nichts gebracht.
Ja.
Also Chrom hat bei mir, das was ja auch überall in Nahrungsergänzungswesen irgendwie propagiert wird.
Jetzt
Chrom
für auch Zucker, aber hast du mal probiert Berberin?
Berberin war dabei, habe ich auch probiert, hat bei mir auch nichts gebracht. Das, was super funktioniert, sind GLP-1-Agonisten. Im Microdosing. Ich mache lustigerweise jetzt aktuell so einen Selbstversuch Microdosing.
Was heißt Microdosing dann in deinem Fall?
Ich bin so bei 0,25 Ozempic.
Das ist wenig,
Das ist wenig und es stabilisiert eigentlich nahezu perfekt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie gesteigert.
Hast du was gemerkt? Ihr Hunger? Hast du irgendwas gemerkt?
Keine Übelkeit, gemerkt? Kein Aufstoßen.
Das ist eine niedrige Dosierung natürlich, gell?
Genau.
Das ist auch spannend eigentlich. Das Microdosing habe ich so noch nicht probiert.
Ja.
Aber finde ich auch sehr spannend. Bin ich gespannt, was dann dein Fazit ist, wenn du das eine Zeit lang dann durchgemacht hast. Aber diese Metformin-Story mit Muskelaufbau, dass ich da nochmal kurz einhake, siehst du, also ist das wirklich ein Problem? Weil viele sagen ja, das kann ein Mensch, der trainiert, ein Mensch, der Muskel aufbauen will, kann kein Metformin nehmen.
Ich sehe tatsächlich nahezu null Wirkung beim Stoffwechselgesunden beim Metformin.
Ja.
Aber also genau, ich bin jetzt nicht über 1,5 Gramm hinausgegangen.
Ja.
Es gibt ja Menschen, die schlucken auch 3 Gramm davon.
Das stimmt, ja. Ich sage mal, ich verordne bei einem erwachsenen Mann, wie es jetzt zum Beispiel bei dir, würde ich jetzt mal 1000 verordnen und jetzt auch
500.
Nicht mehr. Ne? Also ich fange mal mit 500 bei den Damen, meistens aber bei den Herren mit 1000. Ich gehe auch nicht so hoch. Ich sehe auch wirklich im Gesunden, wie du sagst, da den Bedarf nicht, dass man da jetzt über die Stränge so schlagt. Ja.
Gut, aber das heißt ja, das ist ja das Schöne an der neuen Welt der Medizin, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, herauszufinden, ob ich denn einen Nutzen davon tragen kann. Und das steht jetzt jedem frei, das einfach auszuprobieren. Also ich finde es gut.
Lutz, zum Abschluss habe ich noch was Spezielles für dich hier mitgebracht. Pragmatische Sache hier jetzt, genau, ganz im kurzen, bündigen. 4 Patienten. Ich habe ganz kurze Beschreibungen zu den jeweils vier und dann ganz pragmatisch, ganz kurz, was würdest du denen empfehlen, wenn die jetzt bei dir sitzen würden? Du würdest wahrscheinlich ein bisschen mehr versuchen rauszufinden über die, wie jetzt diese zwei Sätze, die ich jetzt für jeden hier dabei habe, aber mit dem kleinen Stimulus an Mini-Info bin ich gespannt, was deine ersten Ideen und Gedanken eben hier sind zu diesem Patienten. Also der Patient Nummer 1, 65 Jahre. Noch nie in seinem Leben wirklich Sport gemacht, beginnender Diabetes, bisschen Übergewicht.
Ja.
Wie würdest du mit so jemandem beginnen? Ich muss sagen, jetzt einmal wahrscheinlich in deiner Praxis seltener anzutreffen oder so ein. Oder kommen solche Leute?
Kommen.
Ja. Dann hast du wahrscheinlich schon ein Regime im Kopf.
Ja, genau. Also ich würde immer erst über das Wechselspiel Belastung und Essen reden.
Mhm.
Also du kannst leider deiner schlechten Diät nicht davonlaufen.
Mhm.
Und du musst immer erstmal schauen, weshalb ist er denn jetzt übergewichtig geworden und die Fehler in der Alltagsernährung feststellen. Und das startet oft mit einem Schlafmangel. Dass die Essregulation ist gestört durch regelmäßigem Schlafmangel. Denn das Gehirn ist immer auf der Suche nach einem schnellen Zuckerkick, wenn du schlecht schläfst oder zu wenig schläfst. Und deshalb ist die Ernährungsweise gestört. Und da würden wir als erstes Schlaf und Ernährung korrigieren und dann würden wir ganz niederschwellig starten mit diesen Schritte zählen und einfach 150 Minuten körperliche Aktivität pro Woche. Aber der größere Hebel ist die Ernährung.
Mhm.
Und die erste Hausaufgabe ist immer für 14 Tage lang keine Kalorien trinken.
Keine Kalorien trinken heißt einfach nur Wasser.
Tagsüber Flüssigkeitsbedarf, Wasser. Mhm. Und wenn du dann am Ende des Tages Lebensqualität haben willst, dann trinkst du das, was dir. Nein. Dann trinkst du wirklich, dann darfst du auch ein Glas Rotwein trinken, ein Glas Bier trinken, was auch immer, ein Glas echte Cola trinken, wenn es dir das geilste Geschmackserlebnis dieser Welt liefert.
Mhm.
Keine Kompromisse eingeben bei der Geschmacksqualität, aber um den Flüssigkeitsbedarf zu decken, keine Kalorien trinken für 14 Tage.
Mhm.
Und dann verlieren die meisten schon mal das erste Gewicht.
Mhm. Mhm. Sehr gut, vielen Dank für die Einschätzung. Der zweite Patient ist jetzt hier.
Ja.
50 Jahre, hat früher viel Fußball gespielt.
Ja.
Durch einen stressigen Job aber hat er das jetzt nicht mehr weiterverfolgen können, auch nicht im Hobbybereich. Also offensichtlich hier auch Sport eher gegen Null gehend. Jetzt hat er vom Hausarzt Tabletten bekommen für einen Bluthochdruck. Und möchte aber den Bluthochdruck jetzt wieder mit Sport behandeln, weil er sich doch besinnt auf seine Karriere früher, war er offensichtlich ein relativ versierter Sportler und meldet sich gleich mal für den Marathon an, ganz entspannt. Und jetzt ist er natürlich bei dir und sagt, Marathon is coming up, was machen wir jetzt, Herr Doktor?
Genau, erstmal die Erwartungen gerade ziehen, das heißt, ein Marathon ist, wenn du, ich weiß nicht, wann Wien bei euch ist, bei uns ist als Neujahrsvorsatz der erste Marathon, der möglich ist, ist Berlin, also im September. Neun Monate Vorbereitungszeit ist so das, was so wirklich der engste Zeitplan ist.
Das
ist Minimum, genau.
Okay,
aber
wow.
Herz-Kreislauf passt sich innerhalb von 6 Wochen an das erhöhte Belastungsniveau. Knochen, Sehnen, Bänder brauchen wirklich 6 bis 9 Monate, manchmal auch 12 Monate, bis die Kollagensynthese so optimiert ist, dass das irgendwie funktionieren kann.
Deshalb ist das gefährlich, wenn man das so schnell angenommen angehen möchte?
Die Anzahl der Überlastungsschäden ist einfach durch die Decke.
Ist häufig,
ja,
okay.
Also wenn du mal schaust, wie viel Prozent der Läufer haben im Trainingsjahr Überlastungsschäden? Ist einfach 70%.
70%.
Genau.
Verstehe. Also Erwartungsmanagement, Punkt 1.
Erwartungsmanagement ist Nummer 1.
Ja.
Genau. Und dann, um den Blutdruck zu korrigieren, kommst du mit Zone 2 Training nicht viel weiter, sondern ich bin ein totaler Fan von einmal Intervalltraining in der Woche. Und meine Trainingspläne Marathon haben deutlich weniger Umfänge, als das bei den allermeisten so der Fall ist. Meine Schäfchen laufen in der Regel in der Vorbereitung nur einmal einen Halbmarathon. Die machen keine 30 Kilometer, keine 35 Kilometer in der Vorbereitung, weil die Erholungszeit nach diesen Belastungsgrößen nimmt danach exponentiell zu. Und die allermeisten wollen ja Marathon nur einmal machen, um das Erlebnis zu haben, um die Midlife-Crisis zu bewältigen und einfach sich das abhaken zu können von der Bucketlist. Und die wollen ja damit nicht ihr Geld verdienen.
Ja.
Und
wollen nur überleben.
Die wollen überleben und ein bisschen Spaß dabei haben. Und es ist auch die Erwartung ist, ab Kilometer 35 tut das irgendwann weh. Mhm. Genau. Und da muss man auch mit umgehen können. Mhm. Und ich mache viel, viel weniger Kilometer, dafür tatsächlich immer einmal die Woche ein intensives Programm. Mhm. Kurz, aber knackig. Blut, Schweiß und Tränen.
Blut, Schweiß und Tränen. Hast du selber schon Marathons hinter
ja.
dir?
Ja.
ja. Viele oder?
Du, ich habe drei und habe auch mein Waterloo erlebt. Ich bin ja ehemaliger Soldat und ich durfte als Teilnehmer des deutschen Kontingents beim Frauenfelder Waffenlauf in der Schweiz mitlaufen. Das ist Marathon in Uniform, aber in Sportschuhen und mit einem Gepäck mit einer Waffe drin.
Oh, wow.
Und mit ordentlich Höhenmetern drin. Und ich dachte so, hey, ich bin ja ein cooler Typ, bin Berlin irgendwie 3,40 gelaufen, dann schaffst du das irgendwie in 4 Stunden auch bei diesem Lockeren und bin auch zu schnell angegangen. Und dann hinten raus wirst du von den älteren, übergewichtigen, erfahrenen Teilnehmern überholt und dann noch aufmunternd auf die Schulter geklopft, was du nicht haben willst. Und ich habe danach 12 Wochen Schmerzen gehabt.
Oh mein
weil
Gott.
Wenn du 70 Kilo als oder 75 ja. Kilo als Grundgewicht hast und dann einfach dieses Gepäck mit der Waffe ist dann einfach.
Wie schwer ist das Gepäck gewesen? 10 Kilo, 5 Kilo?
Das ist so 7 Kilo Gepäck. Ja. Und das ist einfach 10% meines Körpergewichts mehr gewesen. Das hat die Belastung hinten raus, hat mir das wehgetan und hat mir auch lange wehgetan.
Ja, verstehe. Okay, okay. Die nächste Patientin diesmal, eine 40-jährige Frau, hat ausnahmsweise keinen Marathon in der Midlife-Crisis geplant, sondern macht gerne Yoga und ist auch sonst recht fit und hat aber eine Familienhistorie von Osteoporose und macht sich deswegen große Sorgen.
Oh, schön. Ja, schönes Thema. Ja.
Große Sorge ist jetzt bei dir total besorgt über ihren Knochenstoffwechsel und möchte von dir beraten werden. Was rätst du ihr?
Ganz einfach Seilspringen lernen. Also bei mir müssen fast alle Patienten irgendwann Seilspringen lernen und du brauchst den Impact, um den Knochen weiterhin zu fördern. Und da gab es mal eine lustige dänische Studie so Ende der 90er über Step Aerobic. Dass Step Aerobic tatsächlich einen positiven Mehrwert für die Gesellschaft liefert, weil diese Stoßbelastung durch das Hampeln und das Machen ist gut. Und das hast du beim Yoga nicht. Yoga ist keine gute Prävention, weil du brauchst diese Stoßbelastung auf den Knochen, damit er einen Wachstumsreiz kriegt.
Mhm. Ich habe neulich auch eine Studie gelesen, wo rausgekommen ist, dass Tennis der langlebigkeitsmedizinisch förderndste, also langlebigkeitsförderndste Sport ist. Wie siehst du das? Weil jetzt sind wir gerade bei Belastungen, Stop and Go, diese Sachen. Also ist in der Studie, glaube ich, aus Schweden mit, glaube ich, weiß nicht, über 10.000 Leuten, natürlich schon eine größere Geschichte. Aber ich war eigentlich überrascht, dass zum Beispiel jetzt Tennis jetzt hier vor Schwimmen und so weiter liegt. Ja, wie siehst du das?
Auch. Also wundert mich, würde ich jetzt mal argumentieren, dass irgendwie dann doch irgendwann so Schulterverletzungen, Rotatorenmanschettenverletzungen getrieben werden.
Also Tennis ist nicht der schlechteste Sport.
Nein, ist Auge-Hand-Koordination, super.
Aber dass die so hier triumphieren, die Tennisspieler, man hat dann natürlich sofort gesagt, okay, Bias, das ist ein Sozialbias. Die haben Geld, deswegen sind die irgendwie gesund oder so. Und dann haben sie aber gesagt, na, das haben wir natürlich gleich auch hinein irgendwie fakturiert. Und also schlussendlich ist es dann doch irgendwie dabei geblieben, die Tennisspieler leben am längsten. Ja, aber also du würdest jetzt zum Beispiel jetzt auch, auf was hättest du getippt? Schwimmen?
Na, ich kenne eine andere Studie, wo man geschaut hat, man hat mal bei Olympiateilnehmern geschaut, welche Olympiadisziplin hat mengenmäßig die meisten 100-Jährigen produziert. Und das war Langlauf. Skilanglauf.
Ja, das ist.
Und von den.
Da gibt es. Irgendwie einleuchtend,
Das klang für mich irgendwie.
Logisch, ne?
Total. Nur, auch weil manche sind alle Skandinavier, die da die Medaillen gewinnen und die sind ein bisschen glücklicher als wir hier in Mitteleuropa. Und daher hat mich das jetzt nicht gewundert. Mhm. Hindert nichts daran, dass ich Langlaufen leider echt langweilig finde.
Ja. Ich
werde auch nicht deshalb anfangen.
Tennis ist halt ein Sport, den kann man wirklich von Kindheitsbeinen bis ins hohe Alter ausüben. Ich habe eine 6-jährige Tochter, ich versuche sie gerade zu motivieren für das Tennisspiel, eben auf der Sicht eher jetzt nicht. Gut, ich freue mich auch, wenn sie natürlich sehr lange lebt, klarerweise, aber ich habe eher auch an das gedacht, das kann man wirklich von jung bis alt auch natürlich irgendwie machen.
Genau. Ist auch nicht so schlecht. Und es ist auch sozial, ne? Das heißt, die spielen dann irgendwann ja gemischtes Doppel und
gehen danach. Meinst du, sie noch gut verheiratet kriegen?
Genau, ja.
Hey, auch sowieso. Cool. Auch kein schlechter Punkt. Ja. Werde ich natürlich sofort in die Überlegungen mir einbeziehen.
Sofort.
Der letzte Patient ist ein bisschen, wie wir schon drüber gesprochen haben, so ein High-Performer.
Ja.
Anfang 30 recht fit, aber sehr stark eingespannt im Job und früher Handballer gewesen, ja, und möchte aber jetzt wieder in den Ausdauersport und hat auch schon einen Halbmarathon ohne deine Hilfe tatsächlich absolviert. Ja. Hat auch den offensichtlich überlebt und ist jetzt hier motiviert für den halben Ironman. Und möchte hier 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer laufen. Das Ganze am Stück für die Zuhörer, Zuseher. Das ist der halbe Ironman, okay?
Genau. Ironman 70.3 heißt das in der Fachliteratur. Okay.
Also hört sich hier jetzt einmal gerade schon beim Runterlesen massiv beängstigend an. Ja. Sicher das Allerwildeste und möchte natürlich jetzt von dir Tipps, wie kann er denn hier sein Training optimieren, aber noch wichtiger, und das ist ja auch das Thema der Folge, wie kann er die Recovery-Zeit verkürzen, damit er auch diese Belastungen dann durchhalten kann.
Also, generell muss man immer sagen, wenn jemand sehr stark im Beruf eingespannt ist, muss man erstmal den Arbeitsalltag optimieren, damit einfach die innere Uhr nicht zu sehr drunter leidet. Und das bringt uns zur Organisation, dass wir sagen, alle 60 bis 90 Minuten brauche ich eine Mikropause. Um die Mittagszeit brauche ich eine Minipause von mindestens einer halben Stunde. Und dann muss ich adaptieren, auch mal Makropausen einplanen, basierend an meinem Trainingsrhythmus, und dann muss ich auch mal eine Stunde oder anderthalb Stunden Mittagsschlaf einplanen können. Dann geht es darum, wo bin ich am schwächsten? Die allermeisten, die irgendwie normale sportliche Vergangenheit haben, sind echt miese Schwimmer. Mhm. Und wenn ich versucht habe, Triathlon zu machen, was ich auch ein paar Mal probiert habe, bin ich immer schon mit einem Laktatwert von 11 aus dem Wasser gekommen, weil ich so miserabel schwimme, dass ich alles mit Kraft und Energie versuche zu lösen. Und ich muss erstmal eine halbe Stunde Rad fahren, um überhaupt wieder erstmal meinen Laktatwert runterzukriegen. Und ich würde mir auf jeden Fall immer einen Schwimmcoach suchen. Also die allermeisten sind schlechte Schwimmer. Und man braucht ungefähr ein Vierteljahr, um Schwimmen ein bisschen besser auszuchecken. Mhm. Und ich würde immer raten, leiste dir ein paar Schwimmcoach-Stunden. Und danach ist es so, du musst Trainingsintensitäten abrufen, die echt hardcore sind. Mhm. Also du siehst in diesem Ironman-Business, siehst du Trainingshäufigkeiten, die öfter oder höher liegen als in oft in Profisportdisziplinen. Mhm. Also das finde ich schon wahnsinnig verrückt, was die Leute investieren.
Was die an Zeit und natürlich auch irgendwo Ressourcen, weil die können natürlich dann nicht in der Form arbeiten, weil die müssen ja dann hier permanent.
Ja, die arbeiten, also das ist ja so, die sind trainieren. Ja wahnsinnig auch High Performer im Job, aber die sind dann halt wenig sozial kompatibel, weil die halt einfach das ganze Wochenende irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs sind oder nur noch von A nach B laufen. Also das ist schon wirklich, also ich ziehe den Hut davor, also das wäre tatsächlich.
Er ist der Endgegner, oder? Das ist der Endgegner. Ironman ist
ja, aber die sind glücklich. Also ich habe echt tatsächlich in meinem Freundeskreis ein paar davon und die sind total glücklich und sind auch jung geblieben und sind sau fit.
Und die Recovery-Phase bei denen, wie kann man denen noch irgendwo da helfen?
Da ist immer Schlaf priorisieren. Also
Schlaf priorisieren.
Du musst also tatsächlich, der kleinste gemeinsame Nenner ist einfach den Schlaf priorisieren. Mhm. Und du musst halt bereit sein, weniger Dummheiten zu machen. Also eine der klassischen Dummheiten ist nach 14 Uhr noch Kaffee trinken, weil du damit den Schlafdruck veränderst. Also du musst tatsächlich auch dir Routinen und Rituale überlegen, wie du deinen Schlaf auch nicht noch behinderst. Und es ist gar nicht mal so, ein Teil unserer magischen Regenerationsformel ist dann zum Schluss, stop doing stupid things. Mhm. Also erstmal nochmal im Alltag schauen, was sind denn die Sachen, die meine Regenerationszeit beschädigen? Das ist abends Alkohol trinken. Du musst eigentlich früher trinken, damit du nüchtern ins Bett gehst. Mhm. Weil es ist so faszinierend, wie gut du an der Pulskurve schon erkennen kannst, ob du abends Dummheiten gemacht hast oder nicht. Oder auch, wir haben jetzt gerade ein Seminar gehabt zum Thema Schlaf und Erholung, und da hat jemand abends auf seine Pizza beim Italiener noch bestellt extra Knoblauch. Mhm. Die hat bis nachts um zwei nachgetreten. Der hat keinen Alkohol getrunken und allein diese Pizza mit dem Fettkäse drauf und diesem übel extra Knoblauch, du hast gesehen, der Körper war nicht bereit für Tiefschlaf bis nachts um zwei.
Ja. Nein, ich meine, das Oktoberfest ist jetzt gerade hier gelaufen, aber ganz klar, der erste Wiesentisch, der ist es. Du musst schon Mittag dort sein.
Ja, und oder das erste Bier muss ein Wasser sein. Genau.
Das erste Bier muss ein Wasser sein.
Ja.
Schwer durchsetzbar sicher hier am Wiesentisch. Aber gut, ich war zum Glück nur einmal, leider am Abend tatsächlich, aber einmal geht, aber öfter. Ich habe eine Bekannte, die war, glaube ich, über 10 Mal.
Ja.
Ich glaube, natürlich nicht immer jetzt hier Vollgas. Aber trotzdem, also es ist schon unglaublich, wie viele Leute dann doch oft sowas hintereinander. Da bräuchte man natürlich ein Recovery-Schema der Extraklasse hier.
Ne? Wiesn ist ja Ausnahmezustand, das ist einmal im Jahr. Ne? Ja, das heißt, also das ist schon okay. Also das ist, wenn du morgen gegen einen Baum fährst und wärst nicht auf der Wiesn gewesen, wäre auch doof gewesen.
Ja, wäre auch schade drum. Ja, wäre auch schade drum gewesen. Ne? Genau, das heißt, das ist, bringt einen auch in Sicherheit. Ne? Man ist schön im Zelt, kann einem nichts passieren.
Das ist wichtig für die emotionale Stabilität, dass man auch solche Sachen mal macht.
Sehr schön. Lutz, ich danke dir so herzlich für diese fantastische Ausflug wirklich hier in die Niederungen der wirklich Sportmedizin, der Ernährungsmedizin im Bereich High Performer, im Bereich Recovery. Großes Lob an dich, du hast das wirklich fantastisch erklärt und ich habe auch wieder einiges gelernt, muss ich sagen. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mal hier und ich danke den Zuschauern und Zuhörern auch und dass sie
jetzt so schön dranbleiben.
Ja, wenn es Fragen gibt an uns hier, also natürlich in dem Fall hauptsächlich an den Lutz, gerne einsenden an unsere E-Mail-Adresse, seht ihr auch in den Shownotes. Vielleicht können wir die dann noch irgendwann eruieren.
Ja.
Wie gesagt, das sind zwei zentrale Themen, Ernährung, Sport im, sage ich mal, Lifestyle-Bereich, das absolute Fundament für die gesunde Langlebigkeit. Ich sage mal, wenn das Fundament hier nicht passt, können wir es mit den coolsten Zaubertricks, den besten Substanzen und vielleicht eben sogar mit den ausgereiftesten Medikamenten nicht reißen mehr. Ja. Die Basis muss passen und da bist du natürlich hier der absolute Experte. Vielen Dank.
Danke.
Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, dann bitte diese einsenden unter podcast@beyondlifespan.de. Wir freuen uns über alle eure Rückmeldungen und bemühen uns natürlich, diese dann zeitnah zu beantworten. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch.